Da bin ich wieder. Zum zweiten Mal in dieser Woche. Wie angekündigt und versprochen. Ja, mit unserem neuen Sendeformat Winklers Wochenschluss. Das werden wir zukünftig jeden Freitag bringen. Was habe ich für Sie mitgebracht? Wir werden uns mit dem Thema Emerging Markets beschäftigen. Wir werden uns mit Warren Buffett und seiner hohen Cash-Position beschäftigen. Und zusätzlich, sozusagen als Nachtrag zu unserer Mittwochssendung, die sich ja mit der Krise der deutschen Wirtschaft, aber der Rekordjagd im DAX beschäftigt hatte, noch einmal eine aktuelle technische Analyse beim DAX nach dem Motto, geht da noch mehr. Also bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit der ersten Ausgabe von Winklers Wochenschluss. Wir haben Freitag, den 6. Dezember. Happy Nikolaus. Mein Name ist Michael Winkler. Noch einmal herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Einschalten. So, wir starten, wie gesagt, zum Wochenschluss. Einfach einen Blick. Was hat denn die Woche für die Kapitalmärkte gebracht? Dann kann man sagen, in der Summe, ja, freundliche Aktienmärkte. Die meisten 1-2% im Plus, ist in dieser Woche etwas besonders aufgefallen. Also zum einen unser Deutschland-Thema, denn wir haben den MDAX mit etwa 3,5% im Plus. Wir haben den SDAX mit 3% im Plus. Und wir haben mal wieder unseren DAX mit knapp 4% im Plus auf einem Niveau inzwischen von 20.400 Punkten und gut 21% Jahresperformance. Was ist noch aufgefallen? Ja, die Franzosen, trotz der Auflösung wieder der Regierung, haben sich deutlich erholt, knapp 3% im Plus. Und auch da die großen Titel, wenn wir draufschauen, LVMH in der laufenden Woche 6% im Plus, L'Oréal 5% im Plus, Hermès knapp 9% im Plus, BNP Paribas, die Bank 4%, AXA 3,5%. Also auch die Franzosen scheinen an der Börse so langsam ihre Krise hinter sich zu lassen. Nichtsdestotrotz ist der CAC 40, der CAC 40 Index, im laufenden Jahr immer noch minus 1,5 Prozentpunkte. Ansonsten, was ist in dieser Woche nicht gelaufen? Ja, MSCI Emerging Markets, da kommen wir gleich zu, minus 2,6%. Der Schweizer Aktienmarkt mal wieder leicht im Minus. Und was haben wir? China war okay. Wir haben aber noch der Russell 2000 minus 1%. Das waren so die maßgeblichen Bewegungen in dieser Woche. Sie hatten mir am Mittwoch einige Fragen gestellt. Das freut mich sehr. Bedanke mich ausdrücklich für Ihr Interesse. Ich habe 2 Ihrer Fragen ausgewählt, um sie jetzt ausführlich gleich zu beantworten. Und bitte haben Sie Verständnis und verzeihen Sie es mir, wenn ich nicht jedes Mal jede Frage werde beantworten können. Aber auf die 2 konzentrieren wir uns heute. Und wir starten mit Ihrer ersten Frage und die war zum Thema Emerging Markets. Frage: Sie lassen die Schwellenländer mit Absicht außen vor? Fragezeichen. Dabei sind doch Märkte wie Mexiko, Brasilien, Indien, Türkei langfristig interessant. Da werde ich Ihnen eine ausführliche und zweigeteilte Antwort darauf geben. Zum einen erst einmal mit der Struktur. Da reden wir über Indexstrukturen und Depotstrukturen. Und zum zweiten mit knallharten Fakten, also den Performancezahlen. Schauen wir zuerst auf die Struktur. Wenn wir immer vom MSCI World sprechen, und vielleicht kam auch daher Ihre Frage, ich würde die Schwellenländer einfach bei der Seite liegen lassen, nehmen wir doch den breitesten Aktienindex der Welt, den es gibt. Den MSCI ACWI IMI. Also Morgan Stanley Capital International, das ist die Abkürzung für MSCI. ACWI, All Country World Index, also alle Länder und nicht nur wieder MSCI World, von dem wir sprechen, nur die entwickelten Märkte. Und IMI, Investable Market Index, also so gut es geht zum Investieren. Das ist auf gut Deutsch der breiteste Index. Er enthält ca. 9.000 Aktien, enthält eben die entwickelten Länder und die Schwellenländer, in der Summe ca. 45 Länder. Und von den Größenordnungen der Unternehmen, er enthält die Large Caps, die Mid Caps und die Small Caps. Also mehr als der ACWI IMI gibt es nicht. Und schauen wir mal auf die Struktur, Länderstruktur, weil Sie ja nach einzelnen Ländern und den Schwellenländern, den Emerging Markets gefragt hatten. Hier hat die USA ein Gewicht von etwa 64%. Das ist gegenüber dem normalen MSCI World, von dem wir immer sprechen, mit 74%, etwa 10 Prozentpunkte weniger. Wir haben dann Japan, Großbritannien, Kanada und die von Ihnen genannten Länder, die Sie ansprachen, tauchen zum einen auf Indien mit 2% Indexgewicht und Brasilien mit 0,5%. Die anderen beiden tauchen hier in der Liste sozusagen gar nicht mehr auf oder sind unter anderem mit 2,2%. So, und jetzt sind wir bei dem Thema Struktur. Wie möchte ich ein Thema bei mir in meinem Portfolio abbilden? Nehme ich diesen kompletten Weltindex und dann tauchen die von Ihnen angesprochenen Länder ja nicht wirklich wesentlich in meinem Portfolio auf? Oder möchte ich das Thema Emerging Markets oder vielleicht auch diese Länder stärker in meinem Portfolio abbilden, dann brauche ich vielleicht eine andere Lösung. Die andere Lösung könnte ja sein, der Emerging Markets Index. Den schauen wir uns als zweites an. Und zwar der Emerging Markets, auch wie der IMI, der enthält ca. 3000 Aktien, nur die Schwellenländer, auch hier wieder Large Caps, Mid Caps und Small Caps. Wenn wir uns hier auf die Länderstruktur konzentrieren, hier hat China einen Anteil von etwa einem Viertel, 24,6% aktuell. Aber dann kommt das von Ihnen angesprochene Indien mit 20%, das von Ihnen angesprochene Brasilien mit 4% und Mexiko 1,8%. Also im MSCI Emerging Markets Index wären die von Ihnen angesprochenen Länder schon deutlich prominenter vertreten. Und auch hier ist dann die Frage, ist dann ein Emerging Markets Index sozusagen die richtige Beimischung im Portfolio oder möchten Sie speziell wirklich einzelne Länder haben? Also dass Sie zum Beispiel sagen, Sie möchten nur in Indien, nur in Brasilien und nur in Mexiko. Da reden wir dann über Länder-ETFs. Aber schauen wir doch erst einmal, nachdem wir jetzt über die Struktur der verschiedenen Indizes gesprochen haben, auf die knallharten Fakten, nämlich die Performance-Zahlen. In den letzten 12 Monaten hat der Emerging Markets IMI Index und hier sogar abgebildet durch ein in Deutschland handelbares Produkt, nämlich von iShares, der Core MSCI Emerging Markets IMI, sozusagen schon mit allem drin, mit allen Gebühren, allen Dividendenzahlungen, auch der Währungsumrechnung, alles enthalten. Er hat über die letzten 12 Monate per gestern 18,66% erwirtschaftet und einen Vergleich zum MSCI World, von dem wir ja sonst immer sprechen, plus 32,7%. Also das ist schon ein kleiner Unterschied und zumindest auf Sicht der letzten 12 Monate sehen wir eben einen deutlichen Performance-Nachteil der Emerging Markets. Na klar, wodurch ist der MSCI World getrieben? USA, und da waren es natürlich vor allem die Tech-Aktien. Das ist jetzt ein Zeitraum, die letzten 12 Monate. Muss ja noch nicht sehr aussagekräftig sein. So, für Sie habe ich aber auch die letzten 5 Jahre und die letzten 10 Jahre mitgebracht. In den letzten 5 Jahren konnte der Emerging Markets Index immerhin noch in der Summe 30% zulegen, unser MSCI World allerdings plus 92%, also das Dreifache. Und wenn ich über 10 Jahre schaue, hat der Emerging Markets Index plus 66% abgeliefert, MSCI World plus 224%. Ja, das ist immer noch etwas so zwischen dem 3- und 4-fachen. Also nicht nur auf ein Jahr, sondern auch auf 5 und auf 10 Jahre haben wir einen massiven Performance-Vorsprung vom Weltindex ohne Emerging Markets. Ob das auch in der Zukunft so bleiben wird, kann ich Ihnen natürlich nicht sagen. Nur zumindest hat es sich in den letzten Jahren definitiv nicht gelohnt, in die Emerging Markets als Ganzes, als Gesamtindex zu investieren. Sie können mir natürlich sagen, Sie haben mir 4 Länder genannt, auf die 3 bin ich ja eingegangen. Vielleicht haben sich denn die 3 einzelnen besser entwickelt als dann der Gesamtindex. Schauen wir zuerst nach Indien. Ja, Indien hat im letzten Jahr schon alles in Euro umgerechnet, plus 23%. Ja, also das ist besser als die plus 18,7, aber kommt nicht ganz an den Weltindex heran. Über 5 Jahre hat Indien plus 90% abgeliefert. Ja, MSCI World plus 92, also das ist schon wirklich vergleichbar. Und über die letzten 10 Jahre, Indien plus 180%, wie gesagt, MSCI World plus 224, da fehlen immer noch mal gut 40%, aber schon mal deutlich besser. So, Ihr zweites Land, Brasilien, da schaue ich lieber nicht drauf. Also da steht auf ein Jahr minus 17, da steht kumuliert auf 5 Jahre minus 15 und da steht auf 10 Jahre plus 15. Also da ist in Brasilien fast gar nichts hängen geblieben. Also massiver Performance-Nachteil. Brasilien hätte sich definitiv nicht gelohnt. Und schauen wir noch gerne auf das dritte Land, Mexiko. Die letzten 12 Monate minus 13%. Naja, gegenüber dem plus 32 im MSCI World, da reden wir von fast 50 Prozentpunkten. Über 5 Jahre plus 47 gegenüber dem plus 92, also da fehlt etwa die Hälfte. Und bei 10 Jahren plus 24% gegenüber 224 im MSCI World, da fehlen 200%. Also, es ist so ein Thema mit den Emerging Markets, es ist gar nicht so einfach abzubilden, weil die auch sehr heterogen, sehr unterschiedlich sind. Als Ganzes über den Index MSCI Emerging Markets über die letzten 1, 5 und 10 Jahre massiver Performance-Nachteil. Vielleicht gibt es hin und wieder einzelne Länder, also wir hatten gerade Indien angeschaut, das sah gar nicht so schlecht aus, aber in der Summe war es eher im Vergleich zum normalen MSCI World ein Verlustgeschäft oder ein deutlicher Performance-Nachteil. Das muss natürlich nicht mit dem Blick nach vorne gelten. Allerdings, wenn ich in das Jahr 2025 schaue und wir reden über die Amtseinführung von Donald Trump, wir reden über geopolitische Spannungen, wir reden über die Einführung von Zöllen, wir reden darüber, dass genau in diesem Umfeld, und Sie sehen es momentan, bei 1,05 Euro-Dollar der US-Dollar tendenziell fester tendiert. Das sind alles Dinge, die nicht gerade pro Emerging Markets auch auf Sicht der nächsten 12 Monate sprechen. Wir können gerne in 12 Monaten wieder draufschauen, aber ein Favoritenthema werden die Emerging Markets in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen und auch mit den bisherigen Erfahrungen, glaube ich, nicht gehen. So viel zu Ihrer ersten Frage oder Ihrem ersten Fragenkomplex, warum ich die Emerging Markets mehr oder weniger an der Seitenlinie liegen lasse. Hat schon seinen Grund. Ihre zweite Frage, und die hat mich dann auch dazu verleitet, Sie gleich zu unserem Titelthema der heutigen Ausgabe zu machen, liegt Warren Buffett komplett daneben? Sie fragten, Herr Winkler, Warren Buffett hat in den letzten Quartalen immer wieder Aktien verkauft und hat aktuell mit 325 Milliarden Dollar den höchsten Bargeldbestand aller Zeiten. Wie ist Ihre Meinung? Liegt er damit völlig daneben? Oder könnte es in den nächsten Monaten wirklich ungemütlich werden? Fragezeichen. Also ich glaube, keiner sollte sich trauen, Entscheidungen, Allokationen von Warren Buffett stärker zu hinterfragen. Der Erfolg der letzten Jahrzehnte gibt ihm recht. Aber wir nähern uns Ihrer Frage auch hier wieder mit zwei Antworten. Zum einen schauen wir über die Bewertungssystematik des amerikanischen Aktienmarktes und zum zweiten einfach auf die Technik vom S&P 500, die Charttechnik. Wie handelt dieser Aktienmarkt? Gibt der schon Warnzeichen? Zum Thema Bewertung. Eine übliche Kennzahl, auf die ganz, ganz viele schauen, ist das KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und idealerweise schaut man sozusagen auf das 12-Month-Forward-KGV, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das die Gewinnschätzungen für in 12 Monaten, also jetzt schon per Ende 2025, beinhaltet und den heutigen Kurs, das heutige Kursniveau da ins Verhältnis setzt. Die Grafik zeigt uns 3 Kurven. Eine blaue, eine braune und eine grüne. Beginnend im Jahr 2000. Also wir reden davon jetzt über einen Zeitraum, Bewertungszeitraum der letzten 24 Jahre. Die blaue Graf-Kurve zeigt die Bewertung des amerikanischen Aktienmarktes. Die braunen in der Mitte, Europa ohne Großbritannien und die grüne nochmal separat, nur die Briten. Aber wir behandeln vor allem die blaue Linie, die Amerikaner. Es fällt auf über diese letzten 24 Jahre, dass tendenziell der amerikanische Aktienmarkt im Vergleich zu anderen Regionen schon immer oder meistens mit einem leichten Bewertungsaufschlag gehandelt wurde. Daher sehen Sie fast über den gesamten Zeitraum auch die blaue Linie oberhalb der anderen. Was aber auffällt ist, dass eigentlich bis zum Jahr, zum einen mal 2016 und auch mal im Jahr 2019/20, der Abstand der blauen Linie zu den anderen beiden, also der Abstand der Bewertung des amerikanischen Aktienmarktes zum europäischen Aktienmarktes, gar nicht mal so groß war. Oder anders ausgedrückt, der amerikanische Aktienmarkt gar nicht so viel höher bewertet war. Wenn ich aber auf heute schaue, muss ich sagen, uiuiui, Der Abstand ist allein optisch riesig. Riesig bedeutet, der S&P 500 handelt momentan mit einem Kursgewinnverhältnis auf Basis der Gewinnschätzung von Ende 2025 mit einem KGV von 22. Das allein als Zahl hat er in den letzten 24 Jahren nicht häufig erreicht. Also er war einmal auf diesem Niveau, das war Ende 2021. Das Aktienjahr 2022 war dann eine, gelinde gesagt, Katastrophe, aber das ist ein anderes Thema. Und wir müssen dann eben noch an den Anfang der 2000er Jahre gehen, um ähnliche Bewertungen, nämlich mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen von deutlich über 20 sehen. Das ist schon mal die eine Tatsache. So, dazu kommt der Abstand zu Europa massiv auseinandergelaufen. Das hat natürlich einen Grund. Zum einen steigern die US-Unternehmen seit Jahren ihre Erträge deutlich stärker als wir in Europa. Deswegen performt ja auch der amerikanische Aktienmarkt besser. Und zum Zweiten sind natürlich die Margen sehr hoch. Die Unternehmen sind extrem rentabel. Sie haben in den letzten Jahren ihre Eigenkapitalrentabilität deutlich erhöht. Also allein das würde auch für den amerikanischen Aktienmarkt selbst eine etwas höhere Bewertung als in der Vergangenheit ermöglichen. Wir sind aber jetzt inzwischen bei dem Niveau angekommen, wo wir die Spitze von 2021 und die Spitze von Anfang der 2000er Jahre wieder erreicht haben. Das sieht eigentlich optisch gar nicht so schön aus. Was spricht noch dafür oder ist entlastend? Mögliche Steuersenkungen, die Donald Trump vielleicht nächstes Jahr verkünden kann, wird, falls sie denn kommen, die sind sozusagen, weil sie ja gewinnfördernd wirken, wenn ich als Unternehmen weniger Steuern bezahlen muss, noch nicht in diesen Schätzungen mit erhalten. Also das könnte natürlich schon mal helfen. Dazu kommt grundsätzlich, es wird erwartet, dass die amerikanischen Unternehmen nächstes Jahr ihre Gewinne mit etwa 11% steigern im Durchschnitt. Das ist aber schon hier mit, das ist schon mit enthalten. Und dieses starke Ansteigen der blauen Linie in den letzten 2 Jahren zeigt einfach an, dass die Aktienhosse, die Kursrallye am amerikanischen Aktienmarkt, einfach deutlich stärker war als die Gewinnsteigerung der Unternehmen und damit ganz simpel gesagt die Bewertung des amerikanischen Aktienmarktes verteuert hat. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wenn ich mir auch noch sozusagen die Alternativanlage anschaue, den Geldmarkt oder den Rentenmarkt in den USA, bekomme ich immer noch Verzinsungen von 4-5%. Die sind sehr auskömmlich. Und auch im Vergleich dazu ist der Aktienmarkt, mal gelinde gesagt, kein Schnäppchen. Also optisch sehr teuer bewertet. Wir können noch ein paar Entlastungsfaktoren hinzufügen. Aber günstig und ein Schnäppchen ist der amerikanische Aktienmarkt definitiv nicht. Das könnte vielleicht dafür sprechen, dass Warren Buffett keine interessanten Anlagemöglichkeiten findet, Cash hortet und sich dieses Cash mit auskömmlichen 4-5% verzinsen lässt. Das kann ein Grund dafür sein. Also als Value-Investor muss man momentan schon sehr suchen, um wirkliche auf diesem Kursniveau an den Aktienmärkten generell wirklich interessante Schnäppchen zu finden. So viel zum Thema Bewertung. Der zweite Teil der Antwort zu Ihrer Frage, Technik, Markttechnik, Charttechnik, schauen wir doch einfach auf den Kursverlauf des S&P 500 seit seinem Tief im Oktober 2022, also vor gut 2 Jahren. Da sehen wir einen sehr schönen Aufwärtstrend, der ist intakt. Der Index notiert auch sehr schön oberhalb seiner 200-Tage-Linie. Er notiert in diesem von mir eingemalten Aufwärtstrendkanal mit seinen momentan 6.075 Punkten, allerdings eher oben. Also er könnte in diesem Aufwärtstrendkanal sogar Richtung 5.000 Punkte fallen, alles wäre okay. Insofern, wenn man diesen Kanal betrachtet, dann ist das Chance-Risiko-Verhältnis ja also nicht das allerbeste, weil gefühlt von diesem Tempo des Aufwärtstrends des amerikanischen Aktienmarktes aus den letzten 2 Jahren ja wir eher ziemlich weit oben angekommen sind. Eine weitere Kennzahl: der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt momentan 11%. Auch das ist historisch betrachtet eher hoch. Also Fazit für diesen Aufwärtstrend, den wir seit Oktober 2022 haben, da sind wir mit unseren Kursen von etwas über 6.000 Punkten eher oben angekommen. Also auch das sieht nicht wie ein bewertungsmäßig ein Schnäppchen oder charttechnisch ein antizyklischer Kauf aus, sondern eben wie eine laufende Hosse, die aber schon relativ weit vorangegangen ist. Wenn ich diesen Blick seit Oktober 22 noch ein wenig differenziere und gehe ein Jahr kürzer. Wir hatten im Oktober 2023, also vor einem guten Jahr, auch einen Tiefpunkt und nehme das eventuell als Start eines Aufwärtstrends eines Kanals, dann ist der natürlich steiler, das ist okay, das mag durchaus sein. Also in den letzten 12 Monaten hat sozusagen die Kursdynamik am amerikanischen Aktienmarkt noch einmal zugenommen. Das ist okay. Und innerhalb dieses steileren Aufwärtstrendskanals hätte der Index noch ein wenig Luft. Die obere Begrenzung verläuft momentan etwa ja, im Bereich von Richtung 6.500 Punkten. Wir sind knapp 6.100, das wären etwa noch 400 Punkte obendrauf als Kurspotenzial. So viel zu den beiden Aufwärtstrends seit 2022 und 2023. Die eher ja, kurzfristige Ebene. Sie wissen, ich schaue sehr gerne auf die strategische Ebene und da schauen wir doch einfach mal auf die letzten 10 Jahre und wieder den Wochenchart. Und da muss ich sagen, der sieht wunderschön aus, weil man findet nicht viele Indizes, Aktienkurse, Märkte, die über die letzten 10 Jahre einen so wunderschönen, symmetrischen Aufwärtstrend bilden. Da ist der S&P 500 aber auch nicht ganz oben, aber eher oben. Also wir haben einen intakten Aufwärtstrend seit dem Jahr 2016. Auch in diesem Kanal ist er eher oben angekommen. Und wenn wir auch in diesem langfristigen Kanal auf die obere Begrenzung schauen, sind wir eher in dem Bereich 6.400, 6.500. Die Zahl hatten wir gerade schon einmal. Dazu kommt, wenn wir hier auf der strategischen Ebene nicht den Abstand zur 200-Tage-Linie betrachten, sondern den Abstand zur 200-Wochen-Linie, dann fällt auf, bei dem letzten großen Kurshoch, was wir hatten, das war Ende 2021, da betrug der Abstand des S&P 500 zu seiner 200-Wochen-Linie 45%. Wie viel beträgt er heute? Heute beträgt er, also man kann das ganz simpel rechnen, wir sind bei 6.075, die 200-Wochen-Linie ist bei 4.520, das macht summa summarum etwa einen Abstand von rund 35%. Also auch dort hätten wir noch ein bisschen Luft, um die Extremwerte aus dem Jahr 2021 zu erreichen. Bedeutet, ich habe zum einen auf der Tagesebene und jetzt auch auf der Wochenebene zumindest nochmal ein Restpotenzial bis ca. 6.500 Punkten auf Sicht der nächsten Monate angezeigt bekommen. Das ist die eine Aussage. Die zweite Aussage, die ist natürlich noch viel wichtiger, weil es ging ja darum, ist Warren Buffett zu vorsichtig? Warum hortet er so viel Cash? Wir sind immer noch in intakten Aufwärtstrends. Und solange die Märkte so handeln, wird auch Warren Buffett nicht zu seinen antizyklischen Chancen kommen. So, wir werden irgendwann wahrscheinlich diese Aufwärtstrends im Laufe des nächsten Jahres vielleicht einmal brechen, aber dann würden wir Sie darüber natürlich informieren. Insofern kann man momentan nur sagen, der amerikanische Aktienmarkt optisch teuer bewertet, ja. Schnäppchen, nein. Das hohe Cash von Warren Buffett kann ich verstehen. Er bekommt es aber auch gut mit 4-5% verzinst. Und wir haben noch ein gewisses Restpotenzial in diesem laufenden Trend und noch keine wirklichen charttechnischen Warnsignale. Damit hoffe ich, Ihre beiden Fragen auskömmlich beantwortet zu haben und würde gerne zu meinem dritten Punkt heute kommen. Wir hatten am Mittwoch sehr ausführlich über die Krise der deutschen Wirtschaft, aber die Rekordjagd beim DAX gesprochen, hatten das analysiert. Und jetzt kommen natürlich die Fragen, wir sind ja heute aktuell bei 20.400 Punkten, gut 21% Anstieg im Jahr mit der Star-Performer der europäischen Aktienindizes, man mag es ja kaum glauben. Wie sieht denn der DAX technisch aus? Starten wir doch beim DAX auch mit seinem Tief im Oktober 2022, also vor gut 2 Jahren. Wir sind seitdem in einem absolut intakten Aufwärtstrend. Wir notieren oberhalb der 200-Tage-Linie. Wir haben für diesen 2-jährigen Trend eine obere Kanalbegrenzung, die momentan sogar deutlich oberhalb der 22.000-Punkte-Marke liegt, so 22.400. Das wären ja nochmal, bei 20.400 sind wir, nochmal 2.000 Punkte, knapp 10%. Und wir können gerne auch auf das Tief vom Oktober 2023 schauen. Das hat ja damals bei 14.800 Punkten begonnen. Auch da finden wir einen schönen, den roten Kanal. Die Kanalbegrenzung läuft etwas tiefer. Die ist heute schon etwa bei 21.200, ein etwas geringeres Potenzial. Aber wir sind noch nicht ganz oben. Insofern ein technisch starker Index in einem intakten Trend und innerhalb selbst beider Trendkanäle noch mit Luft nach oben. Für die Risikobetrachtung, naja, relativ klar. Wir hatten zum einen jetzt das neue Hoch gebildet, das heißt das alte Hoch, was bei 19.600 Punkten war, überwunden. Das wäre bei einem Rückschlag jetzt die erste Unterstützung. Das wären im Moment schon wieder 800 Punkte vom aktuellen Niveau. Und wir hatten natürlich mehrfach in den letzten Wochen immer wieder die Marke 19.000 und 18.800, die Zone angetestet. Das hat auch gehalten. Das wäre dann, und da läuft dann auch eben irgendwann die Kanalbegrenzung sozusagen, die kritischere, die untere Marke. So viel zur Risikobetrachtung. Nach oben hin, auch wenn man es kaum glauben mag, ein technisch starker Index in einem intakten Aufwärtstrend. Bedeutet zusammengefasst, Emerging Markets sind seit ein Jahr, seit 5 Jahren, seit 10 Jahren mit deutlichen Performance-Nachteilen gegenüber MSCI World. Eventuell sind einzelne Länder interessant, aber es ist wirklich schwer abschätzbar. Ich hatte Ihnen die einzelnen Beispiele gezeigt und Indien war noch das Positive. Und dann kommt natürlich noch die Frage nach der richtigen Depotstruktur. Also welche Quote, wenn Sie es denn machen möchten, sollten Emerging Markets in einem Portfolio abbilden? Und da gibt es wie so häufig kein richtig oder falsch an der Börse. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich hatte Ihnen den breiten Weltindex gezeigt. Da haben die Emerging Markets wenige Prozentpunkte Gewicht gehabt. Also da reden wir nachher, da waren es etwa 4-5 Prozentpunkte Gewicht. So, oder möchten Sie den Emerging Markets Index oder eventuell sogar einzelne Länder und dann da nehme ich ETFs oder eventuell sogar Einzeltitel. Also da sind relativ viele offene Fragen und nach der Frage oder der Grund Ihrer Frage, ich würde so selten über die Emerging Markets sprechen, hat vor allem einen Grund. Man hat bisher damit Performance verschenkt. Und es sieht momentan mit Blick auf die nächsten Monate nicht unbedingt so aus, als ob sich das sofort ändern sollte. Wenn es das tun sollte, dann werden wir natürlich auch wieder darauf zu sprechen kommen. Zweite Frage, ist die historisch hohe Cashquote bei Warren Buffett ein Warnsignal für die Aktienmärkte? Gut. Eher ein hochbewerteter US-Aktienmarkt, absolut. Da findet man als Value-Investor nicht unbedingt viele Schnäppchen. Und das Cash, das man hält, wird mit über 4% auskömmlich verzinst. Allerdings muss man sagen, wie gerade analysiert, auch der US-Aktienmarkt ist technisch betrachtet in einem intakten Aufwärtstrend. Und insofern gibt es da bisher auch noch keine Warnsignale. Und last but not least, die Ergänzung zum Mittwoch, die technische Analyse zum DAX und auch der auf Rekordjagd technisch stark. Allerdings ist er strategisch, auf Wochensicht ist er allerdings strategisch überhitzt. Da hat er sich doch schon relativ weit entfernt. So viel zum Start unseres Wochenschluss am Freitag, den 6. Dezember. Ein Blick nach vorne. Wir werden in diesem Jahr noch 2 Wochen Sendungen für Sie veröffentlichen. Das bedeutet die nächste und die übernächste Woche. Die letzte Folge wird dann am Freitag, den 20. Dezember, sozusagen kurz vor Weihnachten sein. Dann werden wir eine kurze Weihnachtspause bis zum neuen Jahr gehen. Und in den nächsten beiden Wochen werden wir natürlich auch so ein bisschen den Blick nach vorne auf das Jahr 2025 werfen. Ich hoffe, das neue Format, die neue Folge auch am Freitag hat Ihnen gefallen. Ich freue mich wie immer über Ihr Einschalten, über Ihr Abonnement, über Ihren Daumen und natürlich Ihre Kommentare und Fragen. Vielen lieben Dank und ein Happy Nikolaus. Ihr Michael Winkler.